Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und musikalisch waren wir eben schon da, worum es jetzt gleich geht hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Sophie Oster haben wir nämlich gehört, die amerikanische Sängerin Dollar Man von ihrem gerade veröffentlichten Album. Und diese Mrs. Oster, ja, sie ist die Tochter des wohl berühmtesten Schriftsteller-Ehepaars Paul Oster und Siri Hustvedt. Mit bislang 7 Romanen, mehreren Essaybänden und auch wissenschaftlichen Arbeiten ist die Ehefrau aber längst aus dem Schatten des Gatten herausgetreten, selbst zum Weltstar geworden. Nun gibt es gleich 2 neue Bücher von Siri Hustvedt, den Roman Damals und eine Essaysammlung unter dem Titel Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Und mit 2 Frauen aus unserer Lesart-Redaktion schauen wir jetzt auf diese Bücher und ihre Autorin. Im Studio sind Kim Kindermann, guten Morgen.
Morgen.
Und an ihrer Seite unsere Kollegin, Kritikerin, selbst Buchautorin Andrea Gerg. Willkommen.
Hallo.
Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Das klingt nach einer Art Spiegelprinzip. Was genau ist das für ein Buch? Was macht Siri Hustvedt da, Kim Kindermann?
Also sie spannt einen riesigen Bogen in ihren Essays. Es geht in 2 Teilen, ist dieses Buch unterteilt. Im ersten Teil geht es um die Welt der Kunst und wie wir darauf schauen, wie wir wahrnehmen, wie wir vom Ich auf das Wir übertragen und vom Wir auf das Ich und damit verbunden auf Geschlechterbilder, damit dann auch wieder verbunden, wie Frauen wahrgenommen werden in einer Welt, die immer noch vom männlichen Blick dominiert wird. Und Kunst, sagt sie, ist die Bitte, von einem anderen gesehen und verstanden und erkannt zu werden. Damit wickelt sie auch immer sich selbst ein. Also das ist der eine Teil. Sehr beeindruckend fand ich da einen Text über Louise Bourgeois und ihre Arbeiten Cells. Da vermengt sie wirklich das Biografische der Künstlerin mit dem Blick auf Frauen und zurück zu sich selbst. Also Wahnsinn, völlig beeindruckend. War ich echt weg. Im zweiten Teil geht es dann um Neurobiologie und das sind Vorträge, die Hustvedt selber mal gehalten hat vor Fachpublikum. Da beschäftigt sie sich mit ihrer Arbeit mit psychisch Kranken, die sie selber unterrichtet im Schreiben. Sie schreibt über Depressionen, über die eigene Synästhie. Und diese Essays, die sind unterschiedlich lang, mal an ein breites Publikum adressiert, dann an ein kleineres. Aber diese Vermengung von Geistes- und Naturwissenschaften, die passt perfekt zum Wirken dieser Schriftstellerin. Insofern dieses Spiegelprinzip, das Sie da eben angesprochen haben, das kommt da super zum Wirken. Und das ist so, seitdem sie 2011 mal das Buch geschrieben hat, damit hat das begonnen, Die zitternde Frau, eine Geschichte meiner Nerven. Und da hat sie ihr eigenes Leiden zu erforschen versucht.
Das fand ich ja wirklich eins ihrer besten Bücher, weil da auch wirklich im Kern zusammenkommt, was sie versucht zu erzählen, mit erzählerischen Mitteln eigentlich auch so wissenschaftliche Selbsterforschung zu betreiben. Und ich habe sie aufgrund dieses Buchs dann auch mal für ein Interview angefragt. Und sie gibt immer nur ganz wenige Interviews, wenn sie hier auf Tour ist. Da war sie mit Sommer ohne Männer hier. Und dann habe ich aber über die Pressestelle gesagt, ich will nur mit ihr über Freud und Poesietherapie sprechen, weil da habe ich gerade dazu recherchiert. Und hat sie sofort quasi innerhalb von einer halben Stunde zugesagt und ich konnte sie dann eine ganze Stunde dazu befragen und das war wirklich beeindruckend, weil ich konnte alle Fragen auf Deutsch stellen, weil sie versteht perfekt Deutsch. Also sie ist wirklich eine imposante Erscheinung.
Dieses Doppelgänger, wenn ich das nochmal sagen kann, dieses Doppelgängerprinzip, nach dem sie funktioniert, also als Schriftstellerin und auch als Forscherin, das will sie ja auch explizit. Sie will Brücken bauen, sagt sie immer wieder, zwischen Natur- und Geisteswissenschaftler. Und indem sie eben alles vermengt, fordert sie immer wieder auf, neu hinzugucken, selbst die eigene Perspektive zu ändern. Das ist genial. Und es geht ihr wirklich explizit darum zu sagen, es gibt keine Trennung zwischen Geist und Gehirn, zwischen Gen und Umwelt und zwischen Mann und Frau. Das will sie aufheben.
Findet sich denn dieses Spiegelprinzip, dieses Zurückschauen, Wechsel der Perspektiven, der Doppelgänger auch in Damals, jetzt im Roman?
Ja, auf jeden Fall, sogar auf mehreren Ebenen. Und ich habe auch noch mal spaßeshalber in ihre ersten Romane reingelesen, die letzten Tage. Und da ist das alles schon angelegt. Das sind eigentlich Themen, die jetzt auch wieder auftauchen, wenn man an die Verzauberung der Lily Doll oder die unsichtbare Frau in allerersten Roman, da spielt diese junge Frau, eigentlich eine Wiedergängerin jetzt in Damals, auch schon mit Geschlechteridentitäten und darum geht es auch diesmal. Also gibt es Kontinuitäten einer Persönlichkeit? Es geht um Spiegelungen in der Zeit. Wie nehme ich mich als älterer Mensch, wenn ich zurückblicke, in meiner Jugend war und so weiter. Also es geht wieder um den Kern. Was macht Identität eigentlich aus?
Und sie schaut auch auf ihr eigenes Ich, auf die jüngere Siri gelöst wird in diesem Roman, ne?
Genau, sie nennt das ganz am Ende des Buchs, heißt es, sie zeichnet ein Bild der Künstlerin als junge Frau, das zitiert sie eben. Und zu Beginn ist sie selbst, sie spielt also mit diesem Selbst, über 60 und besucht ihre 94-jährige demente Mutter. Da findet sie ein Notizbuch aus der Zeit, als sie 23 war, 1979 nach Manhattan kam. Und sie schiebt ein Jahr ihr Stipendium fürs Studium auf, weil sie einen Roman schreiben will. Den lesen wir auch in dem Roman. Es geht um eine Detektivgeschichte, die fand ich jetzt am wenigsten interessant. Aber sie haust eben in so einem Apartment, belauscht die Nachbarin, die irgendwelche obskuren Treffen veranstaltet. Sie trifft zahlreiche Männer, die sie zum Teil mit Gewalt bedrohen. Und es geht eben da auch wieder darum, wie eigentlich Männer und Frauen miteinander umgehen, wie sie sich spiegeln. Zum Beispiel, wenn sie dann, die Männer schwadronieren sie dazu mit ihren eigenen intellektuellen Höhenflügen. Und wenn sie mal Marx zitiert, sagt der Mann, mit dem sie gerade ausgehen, na, du bist ein komisches Mädchen. Also diese intellektuelle Herablassung, das spielt sie sehr schön damit.
Ja, vielleicht auch ganz wichtig, diese Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, das ist ja ihr Lebensthema, wenn man so will. Diese Genese von der Autorin zur Schriftstellerin, zur Forscherin. Und das hat ja angefangen mit dieser eigenen Krankheit, wir haben es ja eben schon erzählt. Und was Sie da jetzt erzählen über den Roman, Andrea Gerg, das passt ja auch wunderbar in die Essays, weil interessanterweise spielt sie in den Essays auch immer wieder mit ihren literarischen Figuren. Also die tauchen da auch auf, die nimmt sie, die zieht sie stellenweise ran als Zitat, um ihre eigene Position nochmal zu verstärken, zu untermauern. Also dieses Verwischen von Grenzen, diese verschiedenen Positionen einnehmen, das, was Sie da beschrieben haben im Roman, das gilt für die Essays auch allemal.
Und diesmal macht sie es ja auch ganz explizit, weil die Hauptfigur heißt S.H., wie ja auch Sherlock Holmes, um den es in diesem Detektivroman geht, oder der Standardheld. Das sind diese Typen, die immer auftauchen und über die auch geschrieben wird. Also es geht eben darum, wie ich schon sagte, wie nimmt die andere Erzählerin ihr jüngeres Ich wahr?
Das klingt jetzt aber auch so, als ob die Essays quasi eine Art, ja, theoretischer Begleittext, so Beibote sind zu der Fiktion, zu dem Roman.
Unbedingt. Also ich finde jetzt in dem Fall sogar über die Bücher, über die wir heute reden, über die zwei Bände, die ja fast zeitgleich erschienen sind, auch lustigerweise, die kann man auch quasi ein bisschen parallel lesen. Also sie schreibt ja zum Beispiel in dem Buch auch über ihre eigene Werdung, eben Siri Hustvedt, wer bin ich, wo komme ich her? Und wenn man dann das Buch zu Ende gelesen hat, dann erfährt man, dass so vieles zurückgeht auf ihre eigene Psychoanalyse. Und in ihren Essays schreibt sie zum Beispiel eben auch natürlich über Psychoanalyse, über Freud. Also man kann immer wieder gucken, woher kommt ihr Interesse, was motiviert sie? Und insofern legt sie eigentlich auch, wenn man so will, immer ein bisschen den Punkt in die Wunde, nämlich dass sie sagt, zum einen Frauen und Männer werden immer noch ungleich behandelt, da müssen wir weiter hingucken, wie gehen Hirnforscher mit um, und das vermengt sie großartig miteinander.
Muss man denn beides kennen, um die Autorin zu verstehen?
Also muss man nicht. Ich persönlich lese wahnsinnig gern Essays, weil sie in kurzer Form einen extrem anregen können. Man kann die Romane auch ohne all diese Referenzsysteme, die sie da anspielt, verstehen. Ich verstehe sicher auch nicht alles, da steckt Philosophie, Literatur, alles Mögliche drin, aber sie ist auch einfach eine gute Erzählerin und erzählt packende Geschichten. Also man kann das auch ohne diesen Hintergrund lesen.
Je intellektueller Autoren sind, desto mehr neigen sie dazu, natürlich auch, sagen wir mal, diese Intellektualität in ihre Romane einzubauen. Das kann toll sein, kann aber auch manchmal einfach ja ein bisschen an die Grenze gehen oder den Roman zu überfrachten. Wie funktioniert das bei damals?
Also am Anfang fand ich es diesmal auch etwas bemüht und habe mir ein bisschen schwer getan, da reinzukommen. Hatte auch manchmal den Eindruck, sie stellt so eine These auf, irgendein Gedanken, wie zum Beispiel im Rückblick nimmt Form an, was während des Erlebens formlos ist. Und dann versucht sie das eben erzählerisch zu veranschaulichen. Aber das löst sich dann irgendwie auf und ich bin dann doch irgendwie sehr gepackt gewesen und habe gemerkt, man muss das schon lesen, wenn man Zeit hat und auch mal 100 Seiten am Stück lesen kann und auch aufmerksam ist. Was sie hier macht, sie vielleicht ein bisschen mehr als in früheren Romanen wie Sommer oder ohne Männer oder Was ich liebte. Da ist dieses Interesse und ihre Erkenntnisse an der Wissenschaft nicht ganz so vordergründig. Aber sie sagt ja auch in diesem Roman jetzt, ich schreibe nicht nur, um zu erzählen, ich schreibe, um zu entdecken. Und das finde ich ganz spannend, weil so geht es einem eigentlich auch als Leser. Das ist jetzt nicht eine Art von Literatur, bei der man nur unterhalten wird. Man ist da schon sehr gefordert, aber man wird auch reich belohnt, finde ich.
Ja, fordernd, das passt total gut. Ich finde finde, der Begriff passt für die Essaybände, für die Sachbücher allemal. Die sind spannend, die sind super lehrreich, aber ich muss sagen, man kann so ein Essay von ihr tatsächlich nicht, man kann das jetzt nicht durchlesen, dieses Buch so in einem Rutsch. Ich habe das probiert. Da ist man ganz schnell erschöpft, weil sie eben sehr sprunghaft ist. Sie argumentiert sehr assoziativ. Sie setzt auch ganz vieles voraus. Sie zitiert dann Forscher, Kunstkritiker, Denkschulen, immer ohne Rückverweise. Und das macht das Lesen tatsächlich oft ein bisschen mühsam.
Es ist, finde ich, natürlich ein hochinteressantes Konzept, ja, auch ziemlich einmalig in der Gegenwartsliteratur, diese Art von Wissenschaftlichkeit und Literatur, das miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise zu verbinden. Wobei ich persönlich auch gestehen muss, dass ich vergeblich versucht habe, ihr Buch Neurowissenschaft, dagegen das Sachbuch, die Illusion der Gewissheit, ne, wo sie auch diese ganzen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse entwirft, zu lesen. Es war mir echt zu hoch.
Ja, wir haben hier zum Beispiel auch Probleme gehabt, tatsächlich Rezensenten zu finden. Wir haben einen sehr klugen Kollegen, der hat das Buch zurückgegeben und gesagt, ich scheitere daran. Ich finde ja toll, was sie macht. Brücken bauen ist toll, aber diese Rolle der Mahnerin, die immer dazu auffordert, den Blick zu weitern, Naturwissenschaften zu öffnen, das ist ja auch letztlich nicht so neu, muss man sagen. Oliver Sacks, der hat es vorgemacht, wie ich finde, und zwar genial mit seinen Fallgeschichten. Da hat er ja schon gezeigt, was in unserem Kopf passiert. Das ist eben nie losgelöst von unseren Biografien, von unserer Herkunft, von unserem Körper zu verstehen. Und da passt Siri Hustvedt rein, aber ich finde, Siri Hustvedt ist eben an anderer Stelle mir dann doch zu komplex, zu verkopft. Und da hätte ich mir doch ein mutigeres Lektorat an mancher Stelle gewünscht.
Ich finde auch, manches ist sehr, sehr kompliziert. Aber auch das ist ja bei ihr Programm. Sie sagt ja, man kann heute nicht mehr mit einer wissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Disziplin die Komplexität unseres Lebens erfassen. Und sie versucht ja da tatsächlich eben sowas, so eine Botschafterin für dieses Anliegen zu sein. Sie unterrichtet zum Beispiel auch Mediziner und Wissenschaftler. Und ich fühle mich ganz gern auch mal überfordert.
Siri Hustvedt, Unter der Lupe von Andrea Gerg und Kim Kindermann. Danke Ihnen beiden für diesen Blick. Die neuen Bücher von Siri Hustvedt, der Roman damals sowie die Essaysammlung Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen, wie auch das Gesamtwerk von Siri Hustvedt, sie sind alle im Rowohlt Verlag auf Deutsch erschienen.